Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Ganz ehrlich, ist das so, wenn der Hambacher Forst stehen bleibt? Also diese uralten Bäume leben dürfen und nicht gerodet werden, dann haben wir ein Problem mit der Stromversorgung.
Dann kommt die Kohleversorgung zum Erliegen und damit können wir auch die Energieversorgung aus dem Tagebau Hambach, also rund 15% der Stromerzeugung in Nordrhein-Westfalen, nicht mehr weiter zur Verfügung stellen.
Das hat RWE-Vorstandsmitglied Lars Kulik heute behauptet. Das können wir nicht so ganz glauben, ehrlich gesagt. Deshalb fragen wir nach. Hört ihr in dieser Update-Podcast-Episode. Außerdem Thema die Ig-Nobelpreisverleihung. Große Ehre für lustige Forschung. Pascal Fischer schon mal vorab mit einem Beispiel.
Zum Beispiel in der Sparte Biologie.
So if a female fly is attracted to your glass of wine.
Wenn sich eine weibliche Fliege von ihrem Weinglas angezogen fühlt und hineinfällt, ist das traurig für die Fliege, weil sie ertrinkt. Und für sie, weil der Duftstoff ihren Wein ruiniert.
Ja, endlich ist also bewiesen, wir können als Menschen weibliche Fliegen mit unseren Nasen unterscheiden.
Ein Glück, wissen wir das jetzt auch. Und in diesem Podcast nehmen wir den Hashtag der andere Osten zum Anlass, um über das Imageproblem Ostdeutschlands zu sprechen.
Schöne Altstädte, schwierige Menschen.
Wow, harte Aussage. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich gefragt, ist die Berichterstattung aus dem Osten vielleicht zu eindimensional? Brauchen wir Medien auch die anderen Geschichten aus dem Osten? Hört ihr hier bei uns im Update-Podcast, Episode Freitag, 14. September 2018. Danke fürs Laden, Klicken und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Der Hambacher Forst wird seit gestern geräumt, obwohl Aktivisten weiterhin dagegen demonstrieren und obwohl viele sagen, jetzt wartet doch mal zumindest die Entscheidung der Kohlekommission ab, die im Auftrag der Bundesregierung bis Ende 2018, also Ende dieses Jahres, eine Strategie zum Ausstieg aus der Kohleverstromung ausarbeiten soll. RWE sagt aber, nein, wir können diese 3 Monate nicht warten. Vorstandsmitglied Lars Kulik hat das heute Morgen im WDR so begründet.
Wir haben keinen Zeitpuffer mehr. Wenn wir oben vor dem Wald stehen, dann bleibt auch kurze Zeit später der gesamte Tagebau stehen und dann kommt die Kohleversorgung zum Erliegen und damit können wir auch die Energieversorgung aus dem Tagebau Hambach, also rund 15% der Stromerzeugung in Nordrhein-Westfalen, nicht mehr weiter zur Verfügung stellen.
Das klingt ja fast so, als würden in Nordrhein-Westfalen dann die Lichter ausgehen, wenn jetzt nicht der Hambacher Forst sofort gerodet wird. Ist das so? Diese Frage habe ich Jürgen Döschner gestellt, Energieexperte beim WDR.
Nein, da gibt es eine Menge Dinge, die gegen diese Aussage sprechen. Der erste Grund ist die Tatsache, dass wir in Deutschland insgesamt so viel Strom produzieren, dass wir jede Menge exportieren, jedes Jahr mehr exportieren. 60 Milliarden Kilowattstunden waren es im vergangenen Jahr, also netto, wenn man das gegenrechnet mit den Stromimporten. Denn Europa ist ja ein Stromsystem. Und das ist dann auch schon der zweite Grund, wenn in Nordrhein-Westfalen beispielsweise ein bisschen zu wenig produziert wird, dann hilft ein anderes Bundesland aus. Und wenn in Deutschland insgesamt zu wenig produziert wird, dann hilft auch ein anderes Nachbarland aus der EU aus. Das ist sehr eng miteinander abgestimmt und ist Alltag in Europa. Und der dritte Grund ist, das haben Experten beispielsweise des BUND vorgerechnet, der Hambacher Forst wird ja im Zuge einer sogenannten Vorfeldsicherung gerodet. Da wird längst noch keine Kohle abgebaut, sondern das muss man angeblich machen, damit die Hanglage schräg genug ist und so weiter. Und der BUND sagt zumindest, RWE kann noch 2 bis 5 Jahre weiter baggern, ohne dass man da in Schwierigkeiten kommt, wenn man den Hambacher Forst heute nicht abholzt.
Also, wir hören raus, das Argument mit der sicheren Stromversorgung, das lässt du so nicht wirklich gelten. Hat RWE denn vielleicht andere, bessere Argumente, um den Hambacher Forst jetzt ganz, ganz schnell zu roden?
Also das stichhaltigste und immer wieder genannte Argument von RWE, auch der Landesregierung, ist, RWE hat eine Genehmigung dafür. Das ist in der Tat so. Da wird zwar jetzt momentan auch noch von dem Oberverwaltungsgericht geklagt, aber rein rechtlich hat man die Genehmigung. Aber ob das ausreicht als Argument auf der anderen Seite gegen die Gefahr des Klimawandels, das ist die große Frage. Und ob man nicht so ähnlich wie beim Atomausstieg auch bestehende Genehmigungen wieder kassieren kann, wenn die Umstände dafür sprechen, das entkräftet auch wiederum dieses Argument.
Was glaubst du eigentlich? Warum wollen die jetzt so schnell roden und können nicht noch die 3 Monate abwarten, bis die Kohlekommission erste Entscheidung hat?
Ich glaube, dass RWE im Grunde genommen Angst hat vor der Diskussion und vor der Entscheidung der Kohlekommission und dass man mit dieser Provokation, so würde ich es bezeichnen, nämlich dort im Hambacher Forst zu roden, obwohl man ja noch gemeinsam am Tisch sitzt, um über den Kohleausstieg zu diskutieren, dass man mit dieser Provokation die Kohlekommission gewissermaßen sabotieren und vielleicht sogar zu Fall bringen will.
Also wenn ich das richtig verstehe, lieber schnell Wald weg und das Argument ist nicht mehr da.
Ja, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass man sich tatsächlich in der Kohlekommission bis Ende des Jahres einigt. Wir hatten eine solche Einigung zwischen Politik und Industrie beim Atomausstieg im Jahr 2000 auch schon mal. Da kann das dann plötzlich ganz schnell gehen. Und Nordrhein-Westfalen steht ja von der Struktur her wesentlich besser da als beispielsweise die Lausitz. Und die Vermutung, dass man hier dann entsprechend schneller vorangeht mit dem Kohleausstieg als in der Lausitz und dann möglicherweise auf bestimmte Dinge wie eben die Rodung des Hambacher Forstes oder auch den Abriss ganzer Dörfer verzichten kann, das ist ja nicht irreal. Und RWE hat große wirtschaftliche Interessen hier in diesem Tagebau und versucht sich offenbar auf diese Weise zu wehren.
Was wir uns gefragt haben, was können wir alle denn tun? Weil wir könnten jetzt zu Zehntausenden dorthin fahren, uns hinstellen und sagen, nein, lass das sein mit dem Roden. Aber wir können ja auch als Stromkunden vielleicht ein Zeichen setzen oder auch die Industrie könnte Zeichen setzen und sagen, gewissen Strom wollen wir jetzt einfach nicht mehr.
Ja, man kann als Stromkunde ja mittlerweile unter mehr als 600 Stromanbietern auswählen, auch sogenannte Ökostromanbieter. Ich habe das selbst gemacht, schon vor vielen Jahren. Da bekommt man gewissermaßen garantiert, dass man eben Ökostrom bekommt und vor allem das, was man dafür bezahlt, dann auch wieder in Erneuerbare investiert wird. RWE ist ja über die verschiedenen Stadtwerke in Nordrhein-Westfalen auch ein direkter Stromanbieter. Das kann man umgehen. Da kann man einen anderen Stromanbieter wählen. Und man kann natürlich auch Strom sparen. Das ist immer das erste Gebot. Jede Kilowattstunde, die wir nicht verbrauchen, die muss auch nicht produziert werden, egal ob aus Sonne oder aus Kohle.
Jürgen Döschner, WDR-Energieexperte, zum RWE-Argument, dass es in NRW ein Versorgungsproblem mit Strom geben würde, wenn jetzt nicht sofort gerodet wird am Hambacher Forst. So in etwa zumindest.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In der Nacht auf heute deutscher Zeit.
T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Go!
Ha! Papierflieger sind durch die Luft gesegelt. Die 1000 Gala-Gäste haben alberne Musik gehört. Alles in so einem holzvertäfelten Saal an der renommierten Harvard University in den USA. Das traditionelle Eröffnungsritual der Ig Nobelpreise. Also skurrile, aber methodisch korrekte Forschung. Oder wie der Preisgründer Mark Abrams sagt:
Every winner has done something that makes people laugh and then makes them think.
Seit 1991 gibt es diese Preise. Pascal Fischer aus unserem Team, wofür denn dieses Jahr?
Ja, schauen wir einfach mal in die Kategorien. Medizin zum Beispiel. Da haben zwei Forscher sich mit einem 3D-Drucker künstliche Nieren gedruckt, ja, sie dann mit Urin und Nierensteinen gefüllt, sind dann 20 Mal Achterbahn gefahren, also wirklich in Disneyland in Florida. Und da haben sich diese Nierensteine dann gelöst.
Achterbahn fahren gegen Nierensteine. Ja. Wie sind die auf die Idee gekommen?
Na, das hat einer der beiden Forscher, David Wartinger, dann erklärt.
My patient went on spring break with his family to the Walt Disney World Resort.
Mein Patient fuhr mit seiner Familie in den Frühlingsferien nach Disney World. Er fuhr mit einer Achterbahn. Zwei Minuten später schied er einen Nierenstein aus. Er war so überzeugt, dass das an der Achterbahn lag und fuhr nochmal. Zwei Minuten später gebar er Nierenstein Nummer 2.
2 minutes after his second ride, he gave birth to kidney stone number 2.
Kann man mal sehen, ne? Der Alltag inspiriert. Ebenso übrigens in der Kategorie Chemie. Die Forscher haben Putzmittel mit Spucke verglichen und das Ergebnis, ja, Lülle macht schmutzige Oberflächen effektiv sauber.
Das ist ja oft so, ne, bei diesen Preisen. Da ergibt sich irgendwie was aus dem Alltag heraus.
Ja, aber nicht immer. Bei der Sparte Fortpflanzungsmedizin ging es weniger alltäglich zu. Es ging um Erektionsstörungen nachts. Also wird der Penis steif oder nicht, kriegt Mann im Schlaf ja nicht so unbedingt mit. Es sei denn, der Mann wickelt sich jetzt einen Strang Briefmarken um den Penis und schaut dann morgens, sind die gerissen, weil sich ja was ausgedehnt hat oder nicht.
Ja.
Steile, harte Hypothese, aber fast zu 100% exakte Diagnosen ergibt eben dieser Kniff verglichen mit anderen Methoden.
Medizin, Chemie, wofür gab es die Preise in Biologie und Physik?
Ja, Physik gibt es leider nicht als Kategorie da in diesem Jahr. Und in der Biologie, da hat ein Team herausgefunden, dass Weinkenner eine Fliege riechen können, die ins Weinglas gefallen ist. Ganz nah am Alltag dran liegt auch der Preis für Ernährung übrigens, zumindest am Alltag des Neandertalers. Wer sich nämlich kannibalistisch ernährt, ernährt sich kalorienärmer, als wenn er Tiere futtert, sagt Preisträger James Cole.
In modern humans, there's a whole range of motivations for cannibalism, from survival to warfare.
Es geht nicht nur ums Fleisch. Von den Kalorien her sind wir nicht so ergiebig wie ein Pferd, ein Mammut oder ein Bison. Bei Menschen gibt es viele Gründe für Kannibalismus, vom Überleben bis zur Kriegsführung. Vielleicht dachten unsere Vorfahren über Kannibalismus viel differenzierter als wir heute.
Consider that our ancestors had a greater complex attitude to cannibalism in the way that we do.
Ja, gute Forschung. Lädt einfach mal ein, über Vorurteile nachzudenken, in diesem Fall bei Ernährung.
Nein. Dankeschön. Keine Lust, das zu probieren. Erzähl mir lieber was von Frieden und Literatur.
Ja, literarisch war das ja natürlich jetzt nicht die Hochliteratur, eher tief gehängt. Leute lesen keine Gebrauchsanweisungen von komplizierten Produkten. Das war das Forschungsergebnis in dieser Kategorie. Titel des Aufsatzes: Life is too short to read the fucking manual. Und in der Sparte Frieden, ja, da hat man das Fluchen beim Autofahren untersucht. Und echte Selbsthilfe, das gab es wiederum in der Kategorie Wirtschaft. Wenn du nämlich einen übergriffigen Chef hast, dann hilft es tatsächlich, eine Voodoo-Puppe zu quälen. Danach fühlst du dich besser.
Skurrile Forschung. Publizieren die das eigentlich irgendwo, diese Forscher?
Ja, in ganz normalen Fachzeitschriften, meistens jedenfalls. Ein Japaner zum Beispiel hat ja den Preis für medizinische Bildung bekommen, indem er an sich selbst eine Darmspiegelung vorgenommen hat. Und das hat der normal veröffentlicht in Gastrointestinal Endoscopy, eine Top-Zeitschrift. Den Anthropologiepreis, den hat ein Team bekommen, da war auch ein Deutscher mit dabei. Thema Schimpansen im Zoo, Äffen, menschliche Zoobesucher genauso oft und gut nach wie umgekehrt. Das wurde veröffentlicht in Primates. Auch das ist die Primatenfachzeitschrift.
Reicht den Preisträgern das eigentlich, dass darüber gelacht wird, oder kriegen die auch Geschenke oder Geld?
Naja, die kriegen ein Herz aus Plastik und 10 Billionen Dollar. Dollar allerdings aus Simbabwe.
Please stop. I'm bored.
Das ist immer
Please
das.
Stop.
Was man hört, wenn jemand zu lange redet. Du hast jetzt sehr lange geredet, insofern. Dankeschön an dieser Stelle.
Ja, ich bin schon fertig.
Pascal Fischer. Ig-Nobelpreise sind verliehen worden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist die große Pleite gewesen. Millionen Menschen haben ihre Arbeit und ihr Zuhause zum Teil auch verloren, auch in Deutschland.
Sehr ernst zu nehmen, aber es ist zentral eine amerikanische Krise.
Es war ein schwieriger Tag infolge der Insolvenz von Lehman.
Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind.
Dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihrer Einlagen zu verlieren.
Ohne dieses Konjunkturpaket 2 sähe es für die deutsche Wirtschaft schlimmer aus.
Ich hatte mir eigentlich nicht vorgestellt, dass Vertreter der Märkte zu mir schreiten und sagen, entweder sie greifen jetzt staatlich ein oder aber die gesamte Volkswirtschaft bricht zusammen.
Die grundlegenden Probleme, die zu der Krise 2008 geführt haben, sind nach wie vor da.
Ich glaube, dass die Schutzmechanismen deutlich besser sind. Wir haben viel dafür getan. Aber ehrlicherweise, wenn in Amerika sowas wieder passiert in einem großen Ausmaß, dann wird uns das nie unberührt lassen.
Am 15. September 2008, also morgen vor genau 10 Jahren, ist die Bank Lehman Brothers pleite gegangen und hat die Finanzwelt ins Chaos gestürzt. Staaten und Anleger haben Milliarden Dollar und Euro verloren und Angestellte von Banken haben ihre Jobs verloren, ausgelöst durch zweifelhafte Wertpapiere. Aber was hat die Branche aus dieser Finanzkrise gelernt? Droht womöglich die nächste Blase? Das fragen sich auch viele unserer Hörer und User. Und wir haben eure Fragen von unserer Deutschlandfunk Nova Facebook-Seite gesammelt und geben sie jetzt an jemanden weiter, der sie auskennt. Nicolas Dieven ist Wirtschaftsjournalist. Im Oktober erscheint sein Buch Skrupellos: Manager auf dem Weg in das nächste Fiasko. Hallo, grüß dich, Nicolas.
Hi, hallo.
Fangen wir mal an mit der Frage von User Wir Weinen. Wann kommt denn die nächste Finanzkrise?
Das ist immer die große Frage. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich ein ganz, ganz reicher Mann. Es kann quasi jederzeit passieren. Wir sehen eben, dass sich diese Blasen zusammenbrauen und diese Brandherde, das kann ein halbes Jahr dauern, das kann ein, zwei oder fünf Jahre noch dauern. wichtig ist dabei immer zu wissen, das muss nicht als Finanzkrise, als reine Finanzkrise, also dass Banken direkt in Straucheln kommen, beginnen. Das kann eine Wirtschaftskrise sein, ein Abschwung sein, Menschen, die ihren Job verlieren, die ihre Kredite nicht mehr bezahlen können, so kann das losgehen. Oder auch Finanzkrisen können auch politisch ausgelöst werden. Denken wir an den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der jetzt gerade einen Handelskrieg anzettelt mit China, möglicherweise auch mit der EU. Auch das kann natürlich dramatische Auswirkungen haben auf die Wirtschaft, auf die Jobs, auf diejenigen, die ihre Kredite, ihre Häuser noch abbezahlen können. Man kann den Zeitpunkt einfach nicht ganz genau sagen, aber die Anzeichen, das kann man sagen, die mehren sich.
Du hast ein paar Mal gesagt, du siehst Blasen, du hast schon die Immobilienblasen erwähnt. Wo siehst du noch welche?
Also erster großer Punkt, wie gesagt, Immobilienblasen. Zweiter Punkt, auf jeden Fall die Autokredite in den USA. Hört sich immer so klein an, aber in den USA ist es so, dass 9 von 10 Autos finanziert werden. Und jeder dritte Vertrag ist da auf der Kippe. Und das wird sicherlich ein ganz, ganz großes Problem werden, weil diese Autos irgendwann auf den Markt kommen und der Gebrauchtwagenmarkt dann massiv Einbußen haben wird. Und dann werden viele, viele Probleme haben, Dinge weiter zu finanzieren. Die Staatsschulden, ich habe es vorher angesprochen, die Staatsschulden sind in vielen Ländern massiv gestiegen. Und wenn irgendwann mal die Zinsen steigen bei der Europäischen Zentralbank, dann müssen auch die mehr Zinsen hinlegen für ihre ganzen Schulden. Und das wird ein riesiges Problem werden. Wir haben sehr aufgeblähte Finanzmärkte. Also es ist so viel Geld in dem System drin wie nie zuvor. Man sagt ungefähr 300 Billionen Dollar. Und dafür gibt es ehrlich gesagt gar keine Gegenwerte. Also wir haben an vielen, vielen verschiedenen Stellen Brandherde, Blasen. Da braut sich was zusammen. Aber wie gesagt, wann es losgeht, das kann man eben nie ganz genau sagen.
Schauen wir noch mal, was unsere User so schreiben bei uns, bei Deutschlandfunk Nova. Wolfram schreibt auf unserer Seite, er schlägt was vor. Finanztransaktionssteuer, haben wir schon oft gehört. Sonst sind wir doch überall Weltmeister bei Steuern. Wieso nicht ausnahmsweise mal bei so einer Finanztransaktionssteuer? Was sagst du, ist sinnvoll?
Wäre sicherlich an bestimmten Stellen sinnvoll, auf jeden Fall. Vor allen Dingen den kleinen Sparer in Anführungszeichen, den wird es kaum treffen. Es wird die Großen treffen natürlich. Da würde dann jedes Wertpapiergeschäft ganz gering, aber bei Großen wird das viel ausmachen, besteuert werden. Wir haben aber, und das darf man nicht vergessen, einen riesigen Widerstand natürlich in der Branche, weil das auf die Gewinne gehen würde, der großen Händler, die ja zum Teil in Bruchteilen von Sekunden handeln. Das heißt, da käme richtig was zusammen. Und wir haben eben auch Finanzplätze, die miteinander konkurrieren. Also Großbritannien, USA, Frankfurt natürlich auch, Europa. Und da gibt es sicherlich Probleme, das durchzusetzen, weil viele Länder davon profitieren, wenn es keine gibt. Andere wiederum profitieren würden, wenn es eine gibt. Und ich glaube, da ist so bald keine Einigung zu erwarten.
Eine sehr spannende Frage habe ich mich auch immer mal gefragt. User Petir Belisch 2 schreibt, er sei von einem Wirtschaftszusammenbruch überzeugt und er fragt, ob er jetzt Schulden machen sollte, weil könnte ja sein, ne, machst irgendwie 100.000 Euro Schulden, finanzierst eine Immobilie und die Bank geht bankrott, deine Schulden sind weg.
Nee, die Schulden sind so gar nicht weg. Also dann kommt ein Insolvenzverwalter im Zweifelsfall oder jemand, der eben das verwaltet und der sagt, jetzt zahl mal ganz schnell deine Schulden, mein Lieber. So lassen wir dich da nämlich raus. Nein, also Schulden sind dann gut, wenn die Zinsen niedrig sind und die Inflation mächtig steigt, also das Geld so nach und nach und nach weniger wert wird.
Haben wir ja jetzt gerade gehabt. Also jetzt nicht mächtig Inflation, aber niedrige Zinsen.
Niedrige Zinsen sind gut, aber da brauchen wir eine richtig dicke Inflation. Okay. Das, was wir im Augenblick in Argentinien haben, dann kannst du das Haus kaufen und morgen ist es quasi, hast es gratis auf dem Hof stehen. Nein, aber nicht machen, keine Schulden machen, wenn es nicht sein muss.
Dankeschön. Vor 10 Jahren ist also die Bank Lehman Brothers pleite gegangen. Wir haben heute eure Fragen dazu beantwortet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Woran denkt ihr, wenn wir Ostdeutschland sagen?
Ja, jetzt Krawall in Chemnitz.
Ich denke noch nach wie vor an die DDR und an die vielen Fehler, die nach der Wiedervereinigung gemacht wurden.
Schöne Altstädte, schwierige Menschen.
Ja, negativ. Nicht optimal.
Das ist meine Heimat. Daran denke ich. Ich weiß, was wir hören wollen.
Was wir hören wollen, ja. Was die Frau da meint, ist, das sind natürlich diese Geschichten, die momentan die Medien dominieren. Ne? Rechte Demos, aggressive Stimmung gegen Ausländer in Chemnitz, die Mordaufrufe in Köthen. Ganz Deutschland schaut auf den Osten und fragt sich, was ist denn da los? Gibt es denn da nur noch Nazis? Und die Antwort lautet natürlich nein. Aber der Osten hat ein ernstzunehmendes Imageproblem. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich gefragt, ist die Berichterstattung aus dem Osten zu eindimensional und was können wir, die Medien, besser machen?
Ostdeutschland hat ein Problem. Eigentlich ganz Deutschland, das muss man ehrlicherweise sagen.
Wer bei Ostdeutschland als erstes an Nazis denkt, zeigt aus Sicht des Bloggers und politischen Aktivisten Stefan Krabbes vor allem eins.
Dass die Rechten viel zu laut sind und dadurch ein Zerrbild entsteht. Natürlich hat der Osten mehr noch als der Westen ein Problem mit Rechtsextremismus. Und da gibt es auch nichts zu beschönigen, den muss man bekämpfen. Aber gleichermaßen müssen die stillen Helden der Gesellschaft im Osten, die den Laden nämlich am Laufen halten, lauter werden und ihre Geschichten erzählen.
Krabbes lebt in Halle in Sachsen-Anhalt. Und um diesen Geschichten mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, hat er den Hashtag der andere Osten ins Leben gerufen. Verbunden mit dem Aufruf, die andere Seite, über die wenig oder gar nicht berichtet wird, zu repräsentieren.
Ich weiß, ist ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, wir müssen gerade ein bisschen Geschichten erzählen und den Leuten einen Rahmen geben.
Der andere Osten. Das sind Tweets über Nachbarschaftshilfe, gelungene Integration, Liebe zur Demokratie, aber auch über wenig gehörte Heldentaten des Alltags. Die Mehrheit der Menschen sind der andere Osten, sagt Krabbes.
Vielleicht müssen die Leute mehr auf die Straße gehen und zeigen, hey, ich bin Demokrat und lass mir nicht gefallen, dass Rechtsextreme unseren Ruf beschädigen und dem Osten einen Ruf geben, den er weiß Gott nicht verdient hat.
Krabbes sagt, nur wenn wir über unseren medialen Tellerrand hinausschauen, dann stoßen wir auch auf Geschichten, die es nicht in die Nachrichten geschafft haben. Dann sehen wir Menschen, die auf ihre Weise Pfeiler unserer gesamtdeutschen Zivilgesellschaft sind.
Ich würde mir daher wünschen, nicht mehr irgendwie die Schreihälse und die Hitler-grüßenden Arschlöcher irgendwie in die Presse zu bringen, sondern die Menschen, die den Laden am Laufen halten.
Was stattdessen passiert, in Medien und in Politik geht es seit 3 Jahren immer nur um Migration. Von den wirklichen Problemen der Menschen in Ostdeutschland, wie unterfinanzierte Kommunen, Arbeitslosigkeit, Strukturabbau im ländlichen Raum, führt das ganz weit weg. Nun schaut das Land aber nicht nur auf Migranten, sondern auch auf Nazis. Hat das denn nicht auch was Gutes, wenn Rechtsradikalismus in Deutschland nicht länger kleingeredet wird?
Ja, es ist sicherlich ein doppelschneidiges Schwert.
Tim Schulz ist Autor für Endstation Rechts in Sachsen. Das ist ein Nachrichtenportal mit Berichterstattung über Rechts. Er sagt, die Mobilisierung von Rechtsextremen hängt sehr viel von der medialen Selbstdarstellung ab. Vor allem in den Massenmedien.
Da ist es natürlich praktisch, wenn man dann sein Gesicht in der Tagesschau platzieren kann. Es ist aber in der Tat auch so, dass es natürlich ein Thema ist, an dem Politik und Öffentlichkeit in irgendeiner Weise arbeiten müssen. Es geht, glaube ich, eher darum, wie man darüber berichtet und wie man die Situation darstellt und wie differenziert man daran geht.
Tim Schulz sagt, die Berichterstattung muss sein. Aber, wie auch Stefan Krabbes sagte, der Fokus könnte auf anderen Menschen liegen.
Selbst in der kleinsten sächsischen Stadt, die wirklich als extrem verrufen ist, gibt es immer noch Aktive, die sich in irgendeiner Weise engagieren, ob das jetzt Künstler, Politiker oder Lokaljournalisten sind. Die Frage ist allerdings, hört man sich diese Stimmen an?
Chemnitz sei ein gutes Beispiel dafür, sagt Tim Schulz. Talkshows und die großen Formate haben den Falschen zugehört. Politiker und Populisten haben da geredet. Da sind kaum Chemnitzer zu Wort gekommen. Und erst recht keine Vertreter der demokratischen Zivilgesellschaft. Das schafft Frustration.
Wenn man die Leute jetzt mal aktiv fragen würde, würde man erstens einen großen Informationsgewinn dazu bekommen und man würde vor allem den Leuten auch ein bisschen Mut zusprechen. Ja, und das ist sicherlich nicht immer einfach, sich so zum Ziel zu machen, vor allem in manchen Regionen in Ostdeutschland.
Da sprichst du auch aus eigener Erfahrung.
Definitiv, ja.
Also, 2 Dinge sollten wir behalten. Bei der Berichterstattung aus und über den Osten sollten wir Medien auch mal über den Tellerrand schauen und positive Geschichten finden, darüber auch sprechen. Und statt Nazis eine Plattform zu bieten, lieber mit Menschen sprechen, die täglich gegen sie aktiv sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind belastet, immer noch. Nach Nazi-Vergleichen von Präsident Recep Tayyip Erdogan und Deutschen, die in der Türkei aus politischen Gründen in Haft sitzen, waren die Beziehungen am Boden. Aber so langsam gibt es einen Kurswechsel. Bundesaußenminister Heiko Maas hat vor kurzem noch betont:
Wir haben ein Interesse daran, dass wir mit der Türkei konstruktive Beziehungen haben.
Und jetzt geht es wieder los mit vertieften Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Den Auftakt hat heute der türkisch-deutsche Wirtschaftsdialog in Berlin gemacht. Kommende Woche kommt der türkische Finanzminister nach Berlin. Das ist Erdogans Schwiegersohn. Und dann kommt Erdogan bald auch persönlich vorbei. Und der deutsche Wirtschaftsminister wird auch bald mit einer großen Wirtschaftsdelegation in die Türkei aufbrechen. Darüber sprechen wir mit Erkan Arikan. Er ist Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo. Erkan, offenbar gibt es auf beiden Seiten den Willen, wirtschaftlich wieder enger zusammenzuarbeiten. Woher kommt die Motivation bei der Türkei?
Also nicht nur seit der aktuellen Finanzkrise
sind schon die Bemühungen seitens der Türkei da, wieder mit Deutschland engere Kontakte zu knüpfen, auch früher. Die Befürchtung war nämlich immer schon, dass diese massive Immobilienblase, die es in der Türkei gibt, irgendwann platzen könnte. Wir wissen, dass die Türkei schon seit Jahren eigentlich auf Pump lebt und die brauchen halt einfach einen verlässlichen Partner. Und Deutschland war und ist immer wirtschaftlich gesehen auch ein sehr, sehr verlässlicher Partner für die Türkei gewesen.
Warum macht die deutsche Regierung jetzt da wieder mit?
Ja, wir müssen Folgendes bedenken, Ralf. Die meisten Unternehmen in der Türkei stammen nämlich aus Deutschland. Ich habe mal eine Zahl recherchiert. Ende des vergangenen Jahres lag die bei über 7200. Das heißt, besonders also Maschinen, Fahrzeuggewerbe und so und Textil- und Bekleidungswirtschaft sind sehr, sehr wichtig für die Türkei. Und gerade der Standort Türkei ist sehr, sehr wichtig für diese Unternehmen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch solche Unternehmen, so ein Traditionsunternehmen wie zum Beispiel Siemens, Mercedes, MAN, wer fällt mir da noch ein, BASF, E.ON und die Allianz zum Beispiel, auch auf dem türkischen Markt immer präsent waren und auch sind und in der Zukunft mit Sicherheit auch präsent bleiben.
Es geht ja auch um Finanzhilfen. Können denn Finanzhilfen ein Hebel sein, um die Türkei, naja, wieder so ein bisschen mehr in Richtung Rechtsstaatlichkeit zu schubsen?
Definitiv nicht. Ich glaube, diese Finanzhilfen wären nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wichtig wäre, dass wieder Investoren in die Türkei kommen. Und Investoren kommen nun mal leider nur dann in die Türkei oder Gott sei Dank in die Türkei, wenn, wie du schon sagtest, natürlich die Rechtsstaatlichkeit wieder gewährleistet ist und vor allen Dingen eine sichere und verlässliche Politik seitens Recep Tayyip Erdogans zu sehen ist. Und das sehen viele Investoren derzeit nicht. Und das ist halt das große Manko, was wir im Moment in der Türkei haben.
Also, was müsste die Türkei jetzt selbst tun, damit die Wirtschaft im Land wieder besser läuft, damit die Investoren kommen?
Tja, sie müsste auf jeden Fall die Menschenrechtssituation ein bisschen verbessern und Erdogan müsste, ja leider Gottes, so wie viele Experten es befürchten, eigentlich eine 180-Grad-Drehung machen. Das heißt, er müsste von dem, was er jetzt gerade sagt und tut und macht, mit seiner autokratischen Art und Weise, von der müsste er ein bisschen abrücken und er müsste ein Signal aussenden, dass er doch dem Demokratieprinzip, westlich orientierten Demokratieprinzip, auf jeden Fall Folge leisten würde und dieses auch gerade in der Türkei anwenden würde.
Wenn wir so viele wirtschaftliche Verknüpfungen schon haben, so viele deutsche Unternehmen, die auch in der Türkei investiert sind, spinnen wir es trotzdem mal durch. Muss denn Deutschland eine Türkei mit einem nicht gewollten Präsidenten Erdogan unterstützen oder kann man das Land auch einfach mal wirtschaftlich scheitern lassen? Was würde das für die Region bedeuten?
Für die Region würde es erstmal bedeuten, dass eine instabile Türkei, die auch wirtschaftlich instabil ist in der Region, ganz, ganz große Probleme hervorrufen würde. Die Türkei ist ein Puffer zwischen Europa und dem Nahen Osten und dafür ist die Türkei besonders wichtig. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, Ralf, dass Erdogan nicht nur die Türkei ist und die Türkei nicht nur Erdogan ist. Aus dem Grunde wäre es auch für die Menschen in der Türkei, für die über 80 Millionen, sehr, sehr schade, wenn man sie in irgendeiner Weise verprellen würde, respektive sie alleine lassen würde. Und das sollte es auf keinen Fall sein. Dafür ist die Türkei auch geostrategisch ein ganz, ganz wichtiger Partner für die westliche Welt, für Europa in der Region. Denn wie gesagt, die Türkei ist wirklich eigentlich so eine Art Wattebausch, der viele Sachen abfedert.
Erkan Arıkan, Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo zu den Wirtschaftsbeziehungen Türkei-Deutschland, bei denen die Stimmung wieder besser wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Urlaub einmal um den Mond. Das will das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX jetzt tatsächlich möglich machen. Gestern hat das Unternehmen bekannt gegeben, der erste Vertrag mit einem privaten Passagier ist unterzeichnet. Am Montag werden weitere Details bekannt gegeben nach dem Wochenende. Bisher war ja Weltraumtourismus nur mit der russischen Raumfahrtagentur möglich. Mit der konnten Touristen zum Beispiel zur ISS fliegen. Der nächste Urlaub, also vielleicht dann nicht in Italien, sondern im All. Geht das wirklich so einfach, wenn man das nötige Geld hat? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Taina Grünzig, also checken wir mal die Reiseangebote, was es da so gibt. Wohin genau kann ich denn im Weltraum reisen? Der ist ja bekanntlich sehr groß, dieser Weltraum.
Ja, und obwohl der so groß ist, ist die Auswahl bisher noch ziemlich klein. Es gibt eigentlich nur ein Reiseziel, ein Hotel quasi, nämlich die internationale Raumstation ISS. Und ansonsten ist dann tatsächlich der Weg das Ziel. Das heißt, man bleibt im Raumschiff. Denn zukünftig könnte man dann eben eventuell einmal um den Mond, wie SpaceX jetzt plant.
Wie viel Zeit muss ich für so eine Reise einplanen?
Der Ausflug selbst würde tatsächlich gar nicht so lange dauern. Die Touristen, die bisher zur ISS geflogen sind, waren insgesamt so 10 Tage unterwegs. Und zum Mond braucht man circa 3 Tage, also mit hin, umkreisen und zurück, ohne aussteigen wohlgemerkt, wäre man da so 7 Tage unterwegs, also 5 Tage Urlaub plus Wochenende, kein Problem. Allerdings muss man eine lange Vorbereitungszeit einplanen. Das hat mir Astrophysiker Michael Büker genauer erklärt.
Also das Training für Astronauten bezieht sich zum einen natürlich darauf, mit den Raumschiffen selbst umzugehen. Man sollte als Tourist natürlich keine Knöpfe drücken müssen, aber ein grundsätzliches Verständnis dafür, was dort im Raumschiff passiert, wie auch im All die Physik des eigenen Gefährts funktioniert, ist durchaus wichtig. Und dazu kommen dann noch natürlich das Training, was einen körperlich darauf vorbereitet, zum Beispiel große Belastungen durch große Beschleunigungen zu erleiden.
Also du musst auch fit und gesund sein, sonst lässt dich leider niemand ins All.
Das heißt, längere Planung ist nötig. Wie sieht es denn aus mit dem Preis? Gibt es da auch sowas wie Billigflieger?
Nee, Billiganbieter gibt es noch nicht. Michael Büger hat mir erzählt, dass bisher Flüge mit dem Raumschiff zwischen 20 und 40 Millionen Dollar gekostet haben. Also noch ziemlich weit weg von einem Schnäppchen. Was jetzt die geplante Mondumrundung angeht, da kann es aber auch noch mal teurer werden. Spekulationen im Netz liegen bei zwischen 80 und 180 Millionen Dollar pro Person. Und man muss für Gepäck noch draufzahlen.
Jedes Kilogramm, das ins All transportiert wird, kostet mindestens einige 10.000 Dollar. Das heißt, die persönlichen Gegenstände werden wahrscheinlich sehr klein ausfallen. Da würde ich zum E-Book-Reader raten, anstatt einen dicken Schinken einzupacken.
Also am besten nur Handgepäck mitnehmen.
Wenn ich eine Flugreise mache, dann weiß ich ja auch, das ist nicht unbedingt gut für die Umwelt. Wie sieht das bei Flugreisen mit Raumschiffen aus?
Leider ist die Umweltbilanz von Raumschiffen erwartbar schlecht. Gerade bei Raketenstarts werden riesige Mengen Treibstoff verbrannt. Und es kann auch noch mehr schief gehen, sagt Michael Büker.
Im ungünstigsten Fall, das passiert zum Beispiel in China dann und wann, fallen auch noch Raketenteile runter in die Landschaft, die dann noch giftigen Treibstoff enthalten. Also da wäre die Ökobilanz wahrscheinlich nicht allzu gut.
Wenn man also selbst in die Höhe fliegt, kann es sein, dass die, die unten bleiben, sich nicht so sehr darüber freuen.
Okay, dann sagen wir mal, ich habe sehr, sehr, sehr viel Geld, was nicht so ist, aber wenn es so wäre und ich bin sehr, sehr fit und gesund und mir ist der Einfluss auf die Umwelt scheißegal, kann ich dann loslegen?
Ja, wenn du mutig genug bist, denn man muss immer noch beachten, in den Weltraum zu fliegen ist weiterhin gefährlich und mit vielen Risiken verbunden. Also auch wenn man nur im Raumschiff bleibt, ist es eher was für Abenteuerurlauber.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.